Vergangenen Montag haben wir meine Schwiegermutter beerdigt in einem Vorort von Heidelberg. Sie war stark dement, hat in den letzten Tagen ihre Familienmitglieder auch nicht mehr erkannt. Und so war es dann für sie und für uns auch eine Erlösung, dass sie sterben durfte. Ich bin sehr dankbar, dass wir auch bei ihr sagen können, wir nehmen eine Zeit lang Abschied, weil wir sie wiedersehen werden bei diesem großen Fest, von dem ich vorher gesprochen habe. Da werden wir sie wiedersehen. Trotzdem ist es natürlich traurig, aber es ist ein Trost, dass es so in dieser Weise sein konnte. Beerdigungen, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Beerdigungen sind oft Orte der Sprachlosigkeit. Was soll man den Hinterbliebenen am Grab sagen? An manchen Orten ist das so üblich, dass man so vorbeiläuft und dann was sagen möchte. Viele sagen dann nichts und nicken den Angehörigen zu, geben die Hand und das ist auch völlig in Ordnung. Manche reden Unsinn in solchen Situationen. Mein Bruder Stefan hat viel mit Trauernden zu tun. Er leitet verschiedene Trauergruppen, hält Seminare, hat auch dieses kleine Büchle da mal rausgegeben. Manche von euch haben es schon bekommen. Ich verschenke es gerne, wenn ein Trauerfall ist in den Familien, dann bekommt ihr dieses Büchle von mir geschenkt. Stefan hat mir kürzlich von einem Trauer-Bullshit-Bingo erzählt. Du kannst es dir im Internet runterladen, wir schauen es uns mal an. Ich habe euch das mitgebracht, was es alles gibt. Die Leinwand muss noch runter. Wird nichts mehr heute. Okay, dann kann ich es mit der nächsten Freitagsmail verschicken. Ich kann dir mal ein paar Sprüche vorlesen. Also das ist so eine bunte Karte. Wer jetzt vorne sitzt, der hat klaren Vorteil, ihr könnt es mir vorlesen. Ja. Also so eine bunte Karte, Bingo kennt ihr, na, da werden so Dinge vorgelesen, kannst abkreuzen und wenn du dann eine Reihe durch hast, dann hast du gewonnen. Also das sind so dumme Sprüche in Bezug auf trauernde Menschen. Ein Satz zum Beispiel, das Leben geht weiter, du hast ja noch ein Kind, die Zeit heilt alle Wunden, du bist nicht die einzige Person, die Probleme hat. Es war besser so. Geh mal wieder unter Leute. Oder was hat man noch? Du musst wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben lassen. Okay. Das sind lauter so Sprüche, die man dann in diesem Zusammenhang hören kann. Wir haben es zum Glück nicht so gehört. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Jetzt hören wir den Predigttext aus Jesaja Kapitel 40, Vers 1 bis 11. Entschuldigung.
Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel vor, falls ihr mitlesen wollt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen, jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet die Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Ich hörte eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen, fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich, wie das Gras, auch wenn sie noch so gerecht und treu sind. Es ergeht ihnen nicht anders als dem Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Jerusalem. Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionstadt. Tu es unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt, der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand. Die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet.
Dankeschön. Ein Mann sitzt am Fluss und weint. Ihm sitzen der Schock und die Angst immer noch in den Gliedern. Wenn er zu sprechen versucht, dann hat er einen Kloß im Hals. Keine Nacht hat er ruhig geschlafen, seit Monaten. Er ist völlig am Ende. Er ist Israelit, seine Heimat ist Jerusalem, aber er ist seit vielen Jahren weit weg von zu Hause. Die feindliche Macht, die Babylonier, waren irgendwann einmarschiert, hatten alles verwüstet, überall lautes Geschrei, Menschen waren wild durcheinander gelaufen und dann die Verschleppung. Wie eine Viehherde waren sie und die anderen Menschen aus dem Land getrieben worden. Ihre schöne Stadt Jerusalem hatten sie verwüstet und geplündert zurücklassen müssen. Den unglaublich beschwerlichen Weg nach Babylonien, wohin sie gebracht wurden, hatten viele nicht überlebt. So etwas unfassbar Schreckliches, so ein unfassbares Elend. Niemand von ihnen hätte so etwas erwartet. In dem neuen Land Babylon angekommen, leben sie und die anderen wie Strafgefangene. Sie müssen schuften für die babylonischen Herrscher. Schon am Morgen wacht er mit Schmerzen auf und es wird den Tag über nicht besser. Am Abend fürchterlich. Dieser Mann ist immer gottesfürchtig gewesen. Prophet haben ihn die Menschen genannt, weil er den Menschen von Gott und von seinem Willen erzählt hat. Auch dann, als die Leute noch in Saus und Braus lebten und nichts von Gott wissen wollten, aber das war ja lange vorbei und weit weg. Gott schweigt. Schon lange. Hier in Babylon sind sie weit, weit weg von ihm. Jetzt, da ist er sich sicher, hat er Gott und sein Volk vergessen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. So hört es der Prophet ganz plötzlich. Erschrocken blickt er auf. Hab ich richtig gehört? Unser Gott spricht in dieses Elend hinein? Hier in Babylon, weit weg vom Tempel? Redet mit Jerusalem freundlich, hört er weiter. Gott schweigt nicht mehr? Sagt dem Volk, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Der Prophet hört die Trostworte. Er sieht an sich runter, dünn ist er, ausgemergelt und schwach. Seinen Landsleuten geht's nicht besser. Was soll ich predigen, fragt er sich. Was soll ich den Menschen bloß sagen, wo ich doch weiß, wie elend sie sich fühlen? Wie sollen sie getröstet werden? Was soll ich predigen? Wie sollen sie getröstet werden? Die Frage berührt mich. Ja, wie sollen die Menschen berührt werden? Wie sollen sie getröstet werden? Was soll man ihnen sagen, wenn es ihnen so schlecht geht? Wie soll der Trost an sie rankommen? Wie kann er sie erreichen? Und was sage ich den Menschen, die am Ende sind? Nein, es soll keine neue Runde Trauer-Bullshit-Bingo werden. Was tröstet einen Menschen wirklich? Was sagt der Bibeltext dazu? Lass uns mal genauer hinschauen. Das 40. Kapitel des Jesaja-Buches ist wie ein neuer Anfang, eigentlich wie ein neues Buch. Wir sehen es nur nicht, manchmal sieht man es an den Überschriften, aber jetzt beginnt wirklich was Neues in Jesaja. Kapitel 1 bis 39, der erste Abschnitt, viel Gericht. Ab Kapitel 40, der zweite Teil, ein Trostbuch. So ist in manchen Bibeln auch überschrieben. Eine deutliche Zäsur. Nach langer Leidenszeit und nach viel Schrecklichem und großem Elend, jetzt was Neues. Neue Hoffnung, Trost. Ich sage mal, drei große Bereiche entdeckt man in diesem Bibelabschnitt. Erstens, die Leidenszeit geht zu Ende. Die Schuld ist gesühnt. Jetzt kommt volle Vergebung. So startet es, Vers 1 und 2. Dann eine neue Offenbarung Gottes steht bevor. Vers 3 bis 5. Wird alle Widerstände überwinden. Die Engel sollen den Weg bahnen. Und dann das Dritte, das Wort Gottes allein bleibt und gilt. Alle anderen Mächte werden sich als vergänglich erweisen. Diese drei Bereiche würde ich gerne mit euch heute anschauen. Jetzt beginnt wirklich eine neue Zeit. Gott sagt es. Es geht nicht um menschliche Überlegungen, es geht auch nicht um so Durchhalteparolen, na Kopf hoch, es wird schon wieder besser werden. Es geht auch nicht um Zweckoptimismus. Nein, Gott sagt, das Alte ist vergangen. Es ist vorbei. Volk Israel, das Alte ist vergangen. Ihr musstet bis jetzt für eure Schuld büßen, aber es ist vorüber. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich den Bibeltext gelesen habe, dann habe ich gleich mit den Ohren eines neutestamentlichen Lesers da mitgehört, ja, was den Hörern ja damals so noch nicht möglich war, aber uns möglich ist und heute ja Glaubensgrundlage ist für alle Christenmenschen. Johannes der Täufer, er klingt da einfach mit, er hat es dann später zu Beginn des Neuen Testaments so formuliert: Siehe, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Mit diesem Johannes, mit dem, was er gesagt hat, hat ein neues Kapitel der Weltgeschichte angefangen, so wie jetzt für das Volk auch ein neues Kapitel anfangen sollte. Welch eine Entlastung damals schon für das Volk in Babylonien, dass sie hörten, es beginnt was Neues. Welch eine Entlastung dann für die Menschen in der Zeit von Jesus, dass sie hörten, es wird nicht ewig so weitergehen, es beginnt jetzt was Neues. Und natürlich auch für uns heute. Wir machen immer wieder heute mal so große Sprünge, wo wir sehen, es hängt alles schlussendlich doch miteinander zusammen. Und wie passend, dass wir gerade heute miteinander Abendmahl feiern. Jesus, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und es beinhaltet auch, und das können wir ganz persönlich auf uns beziehen, das beinhaltet auch meine und deine Sünde. Also wir sind hier mitten hineingekommen. Bahnt Gott den Weg. Das Zweite. In der Vorbereitung ist mir ständig dieses Bild von der Schneeschaufel durch den Kopf gegangen. Bei meinen Verwandten auf der Schwäbischen Alb sagt man zum Schneeräumen bahnen. Einen Weg bahnen. Ich war immer beeindruckt als Kind, wie viel Schnee die da hatten. Die arbeiten häufig nicht mit solchen Dingen, sondern da kommt man mit großen Schneeschaufeln. Meine Tante hatte auch eine Schneefräse, was man in unserem Breitengrad nicht unbedingt braucht. Wahrscheinlich hast du die Erfahrung, die leidvolle Erfahrung beim Schneeräumen auch schon mal gemacht. Wenn du so das Ding vor dir her schiebst und plötzlich an ein Hindernis stößt, dann rammst du dir die Schaufel in den Bauch. Ja? Wer kennt das? Okay, fast alle. Ja. Wie geht's euch damit? Scheiße. Ja. Okay, wir bringen es auf den Punkt. Ja. Neben Bullshit-Bingo, damit geht's uns wirklich. Das ist kein schönes Gefühl. Wenn da ein Hindernis auftaucht und du rammst dir das Ding da so voll in den Bauch rein, oh, da schreist du. Du hast nicht damit gerechnet, dass da plötzlich sowas kommt. Nicht schön. Nicht schön. Bahnt Gott den Weg. Solche Ausrufe hatten die Israeliten damals in diesem babylonischen Kontext immer wieder gehört. Es gab da Götter, es gab Könige, die auch gerne auf den großen Straßen Babyloniens da eingezogen sind. Marduk war einer davon, feierliche Prozessionen, wunderschöne Begrenzungsmauern, dann dieses große Ischar-Tor. Man kann ja heute, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, Berlin im Pergamonmuseum in dieser einen speziellen Abteilung einen Nachbau sehen. Sie haben vor 100 Jahren ungefähr die ganzen Reste aus Babylonien, also damaligen Babylonien, nach Berlin verschifft und haben dann dort so eine Kopie wieder aufgebaut. Kannst du hinfahren und dir das anschauen. Jetzt geht es noch um was viel Größeres, was der Prophet Jesaja hier den Leuten vor Augen malt, was nahezu unmöglich ist. Eine Straße mitten durch die Wüste, das hat man noch nie gesehen. Unwegsames Gelände. Der kommende Gott lässt sich einen Weg bauen, heißt hier von den Engeln, wo noch keiner ist. Die Engel bewegen die Erdmassen, die Hügel sollen eingeebnet werden und die Täler aufgefüllt werden, sodass alle Hindernisse aus dem Weg geschafft sind. Ja, ich habe mich gefragt und du fragst dich wahrscheinlich auch, wurde diese Straße jemals gebaut? Gibt es die? Können wir da irgendwo hinfahren? Kann man die sehen? Ja, es gab schon im übertragenen Sinn einen Heimweg für das Volk Gottes. Es hat zwar noch eine ganze Zeit gedauert, bis von diesem Moment an, wo Jesaja das gesagt hat, bis zu dem Moment, wo sie dann wieder heimgehen konnten. Sie konnten ja wieder in ihre alte Heimat ziehen. Was es noch nicht gab und bis heute noch nicht gibt, ist dieses große Ereignis, wenn Gott wiederkommt und dann die Straße wirklich gebahnt ist und er kommt. Das kommt noch. Adventszeit sind wir ja mittendrin, ist ja immer so in zwei Richtungen. Ich weiß nicht, welche Richtung du stärker betonst. Die eine Richtung ist, wir schauen nach hinten. Wir denken und bereiten vor, na, das große Fest, Jesus Geburt in Bethlehem, und wir denken darüber nach, was vor ungefähr 2000 Jahren passiert ist. Das ist so der Blick nach hinten. Als damals die Ankunft Gottes in Form dieses Kindes passiert ist. Es gibt auch noch die zweite Richtung. Ich weiß nicht, wie stark die bei dir ausgeprägt ist. Wir schauen nach vorne auf das, was kommen wird. Das zweite Kommen des Sohnes Gottes. Wenn man heute durch die Stadt laufen würde, ich glaube, wenige hätten das auf dem Schirm, dass es da noch so ein zweites großes Ereignis geben wird. Und zwar dann in Macht und Herrlichkeit. Dann zieht Gott voran auf der Straße, die Jesaja hier beschreibt. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, aber alle werden ihn sehen. Und dann beginnt dieses Fest, von dem ich vorher gelesen habe. Dirk Schütz, mein Kollege, hat kürzlich darüber hier gepredigt, wie man diese Wartezeit bis dahin auch sinnvoll und gut gestalten kann. Die Voraussetzungen für die Wiederkunft sind schon alle geschaffen. Alle Hindernisse sind schon aus dem Weg geräumt. Es gibt kein Hindernis mehr, was Gott aufhalten kann. Alle Hindernisse sind seit der Auferstehung von Jesus aus dem Weg geräumt. Keiner muss sich mehr die Schneeschaufel wegen irgendeines Hindernisses in den Bauch rammen. Und lass es uns noch persönlicher und konkreter machen. Du kannst heute zwei Dinge tun. Du fragst dich, wir haben ja nachher Zeit der Stille, was die aktuellen Hindernisse noch sind in deinem Leben, die du dir selber aufgetürmt hast, sodass zwischen Gott und dir noch keine freie Bahn ist. Wo hat sich bei dir Sünde abgelagert? Manchmal ist sie ja so überdeckt, ne? Wenn wir so draußen schauen, Schnee liegt drüber, und da, was ist denn da so drunter? Wo du wirklich übel anstoßen würdest, wenn du mit der Schneeschaufel durchfährst. So manches Mal gar nicht so offensichtlich, aber doch existent. Und dann kannst du in einem zweiten Schritt und den bitte dazu nehmen, Gott ganz konkret bitten, diese Hindernisse heute aus dem Weg zu räumen. Das kann er und das will er sehr gerne tun. Er hat die Macht dazu. Er liebt es, wenn freie Bahn ist, wenn wirklich Beziehung da ist zwischen ihm und dir und es ein ungehindertes Durchkommen gibt. Und glaub mir, dadurch wirst du getröstet. Wirklich getröstet. Und du darfst es nachher sogar noch schmecken und sehen, wenn wir Abendmahl feiern, wie freundlich der Herr ist. Ungehinderte, intakte Beziehung. Es hat mich bewegt, als ich in der Vorbereitung auf einen Kernsatz des Heidelberger Katechismus gestoßen bin. Schon wieder Heidelberg, ne? Beerdigung meiner Schwiegermutter, jetzt wieder Heidelberg. Über 450 Jahre alt ist dieses zentrale Bekenntnis der reformierten Protestanten und ist auch für uns gut zu lesen. Anscheinend bewegt diese Frage nach dem wirklichen Trost Menschen durch alle Generationen. Jesaja hat es angefangen, dann 450 Jahre Heidelberger Katechismus, und es bewegt uns heute immer noch. Wie können wir denn wirklich getröstet werden? Was hilft uns denn wirklich? Die erste Frage ganz oben, wie eine Überschrift im Heidelberger Katechismus lautet, ich hätte eine ganz andere Frage oben angestellt, die erste Frage lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Spannende Frage. Wollt ihr die Antwort hören? Na, es ist noch ein bisschen ausführlicher formuliert, ne? Wie nur Jesus, aber es geht schon in die richtige Richtung. Die Antwort heißt, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und mein Herz willig und bereit, ihm forthin zu leben. Wir würden es heute wahrscheinlich ein bisschen anders formulieren, aber inhaltlich bin ich völlig d'accord. Wie denkst du darüber? Wahrscheinlich hast du schon mal in einer Situation deines Lebens, wo es dir nicht gut geht, einen Menschen erlebt, der dich getröstet hat. Habe ich auch erlebt. Vielleicht hast du auch schon mal Menschen erlebt, die versucht haben, dich zu trösten und es ging gründlich daneben. Haben wir vorher darüber geredet. Kennst du diese Gewissheit, ganz fest mit Jesus Christus verbunden zu sein? Dass du, wie es da heißt, mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht dir, sondern deinem getreuen Heiland Jesus Christus gehörst? Jesaja wird jetzt aufgefordert zu predigen, noch besser zu rufen. Jetzt können wir es verschieden verstehen. Was soll ich denn predigen? Ein Seufzer. Es ist doch alles so trostlos und es wird immer noch schlimmer. Wenn ich so mich mit Leuten unterhalte, wir haben immer relativ schnell Gesprächsthemen, man kann sich immer sehr schnell unterhalten über, es wird immer alles noch schlimmer. Und da weiß jeder was zu sagen. Ja, das Leben ist so vergänglich wie Gras. Man könnte es aber auch so verstehen, was soll ich predigen? Also wie kann ich es den Leuten sagen? Ich habe wirklich Erwartung, ich habe Hoffnung, ich will was rüberbringen. Klar, keine eigenen schlauen Gedanken, die gute Nachricht soll gepredigt werden. Sie hatte schwer gegen alle Widerstände. Ja, damals schon bei Jesaja, dieses Trostbuch vom Kommen Gottes gegen eine Weltmacht Babylon, ihr Lieben, also da müssen wir uns schon was anderes einfallen lassen. Aber das wird doch nichts, das ist doch lächerlich. Das ist doch sinnlos, vom Kommen und vom Wirken Gottes zu reden und zu rufen, könnte man meinen. Ja, könnte man meinen und könnte man auch denken. Schon wieder ist ein Jahr vergangen und du erinnerst dich vielleicht in diesen Tagen besonders gut daran, wie du Anfang des Jahres so gehofft hattest, dass sich dieses oder jenes endlich mal ändern wird in deinem eigenen Leben. Und es hat sich nichts getan. Das ist doch sinnlos, vom Kommen und vom Wirken Gottes zu reden und zu rufen, könnte man meinen und könnte man auch denken. Ich wünsche dir die andere Perspektive. Was bleibt, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. An Weihnachten feiern wir, dass das Wort Gottes Fleisch geworden ist, dass Jesus geboren wurde. Im Johannesevangelium, ja, einer dieser kürzesten Weihnachtsgeschichten, heißt es, erstes Kapitel ab Vers 14, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut, dazu wurde das Wort. Mitten unter uns hat er gewohnt und wir konnten ihn betrachten, da war sein herrlicher Glanz. Er strahlte durch ihn hindurch, durch ihn, den einzig geborenen Sohn des Vaters. Ganz erfüllt war er von Gottes Wesen, wunderbar großzügig und durch wahr war er. Ich werde und ich will dir heute nicht das Blaue vom Himmel versprechen und dich trösten mit irgendwelchen leeren Phrasen. Ich will dich wie Johannes hinweisen auf diesen Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, der alles aus dem Weg geräumt hat, das freie Fahrt ist, freie Bahn ist zwischen Gott und dir. Ich will dich hinweisen auf diesen Jesus, der wirklich Trost im Leben und im Sterben sein will und auch ist. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort: dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ich habe in den letzten Wochen persönlich wirklich erlebt, dass mich diese Gewissheit wirklich getröstet hat und dass ich mich an Jesus festhalten konnte, dass er hält. Und das wünsche ich dir und wünsche ich auch mir weiter von ganzem Herzen. Amen. Wir werden auch heute wieder ein paar Augenblicke Stille haben. Kannst beten in diesem Sinn, wie ich es vorher gesagt habe, nachdenken, wo du Hindernisse, wo Gott dir Hindernisse zeigt in deinem Leben, die sich da aufgetürmt haben. Kannst aber auch einen Gedanken festhalten.